Nein, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, was wir gehabt haben, war keine Staatskrise. Eine Staatskrise ist etwas viel Ernsteres und Gefährlicheres. Wir wollen sie nicht. Kein Staat kann stark sein, wenn er nicht getragen wird von der Überzeugung der Bürger, dass der Staat im Interesse aller geachtet und gestärkt werden muss.
Das war Konrad Adenauer an Weihnachten 1962 und man hört dem Kanzler an, er stand damals unter Druck. Nur wenige Wochen zuvor hatte die Spiegel-Affäre die junge Bundesrepublik erschüttert. Polizei in der Redaktion, Herausgeber Rudolf Augstein in Untersuchungshaft, Massenproteste auf der Straße. Die Bürger probten den Aufstand gegen die Staatsmacht. Und was macht der Kanzler? Er nutzt das Fest der Liebe, um fast beschwörend zu rufen: Das war keine Staatskrise. Adenauer hat Angst. Angst, dass die Deutschen ihren Staat nicht ernst nehmen, dass sie ihn bei der ersten Erschütterung fallen lassen. Heute, am 5. Januar 2026, wäre der Alte aus Rhöndorf 150 Jahre alt geworden. Und sein Appell führt uns direkt ins Zentrum unserer ersten Folge. Während Adenauer die Deutschen ermahnen muss, ihren Staat überhaupt erst innerlich anzunehmen, ist das in Frankreich ganz anders. Dort ist der Staat keine fragile Konstruktion, sondern der Schöpfer der Nation. Er formt den Menschen zum Bürger, zum Citoyen. Aber warum ist das so? Und warum fremdelt der Deutsche vielleicht stärker mit der Macht, während der Franzose sie in Paris zentralisiert? Herzlich willkommen zu Krebse, Haie, Staatsbürger. Wie Staaten Menschen formen und warum Deutsche und Franzosen anders lernen, leben, streiten. Mein Name ist Andreas Noll. Schön, dass Sie dabei sind. In unserer Silvesterfolge haben wir schon skizziert, was wir in dieser Staffel vorhaben. Wir wollen verstehen, wie unterschiedlich wir dies und jenseits des Rheins ticken. Heute legen wir das historische Fundament. In der zweiten Folge sprechen wir dann mit dem Politikwissenschaftler Jérémy Gagnier über eine aktuelle Studie über Identitäten und wer wir als Gesellschaft sein wollen. Danach schauen wir uns ganz genau an, wie diese Prägung im echten Leben aussieht. Wir zeichnen sozusagen die Biografie eines Staatsbürgers nach. Es geht in den Kreissaal. Wir sprechen über Geburt. Warum wird in Frankreich oft medizinisch-technisch entbunden? Während uns Deutschen das Natürliche heilig ist. Wir schauen uns das Thema Bindung an. Wie nah lassen wir unsere Kinder an uns heran? Und wir analysieren den Moment, wenn der Staat den Zugriff übernimmt, in der École de la République. Aber heute fangen wir bei den Wurzeln an. Wir wollen die Mechanismen verstehen, warum Adenauer 1962 so besorgt war und warum Rousseau in Frankreich bis heute im Klassenzimmer sitzt. Mein Gast ist einer der besten Kenner dieser historischen Gräben. Der Schweizer Historiker Thomas Meissen ist Professor für frühe Neuzeit an der Universität Heidelberg und hat viele Jahre auch in Frankreich geforscht. Wir sprechen über die tiefe deutsche Angst vor dem Chaos, über Bonn als Provisorium im Vergleich zum ewigen Paris und über die Frage, ist der Mensch von Natur aus gut oder ist er ein Sünder, der vom Staat erst gebändigt werden muss? Herr Professor Meissen, wenn wir über die unterschiedliche Prägung der Menschen in Deutschland und Frankreich sprechen, dann müssen wir vielleicht womöglich mit dem Philosophen Jean-Jacques Rousseau anfangen, einem wichtigen Wegbereiter der Französischen Revolution. Und demnach ist der Mensch zunächst ein egoistisches Wesen, geprägt von den Vorurteilen der Familie, der Kirche oder auch der Region. Der Staat hat dann den Auftrag, das Kind aus diesen partikularen Bindungen herauszulösen. Rousseau unterscheidet scharf zwischen dem Bourgeois, der an sich denkt, und dem Citoyen, der das Gemeinwohl lebt. Wenn wir heute nach Frankreich schauen, wie stark hat der Staat diesen Auftrag, ja, wie soll ich sagen, der Bürgerformung heute noch verinnerlicht aus Ihrer Perspektive?
Ist das jetzt ein bisschen pedantisch, aber vorweg würde ich doch sagen, dass bei Rousseau ja das Interessante ist, dass er eigentlich von einem von Natur aus guten Menschen ausgeht. Das hängt ja mit dem zusammen, was Sie dann gesagt haben, die negative Prägung kommt durch die Gesellschaft rein. An sich wäre jetzt anders als zum Beispiel bei Thomas Hobbes oder sagen wir in der biblischen, christlichen Überlieferung, wo wir ja von Anfang an Sünder sind, ist eben der Mensch jemand, der von Natur aus gut wäre und dorthin wieder zurückgeführt werden kann. Das, was dazwischen steht, ist die Gesellschaft und die prägt uns in vielerlei Hinsicht eben negativ und diese Einflüsse, und da bin ich aber ganz bei Ihnen, diese Einflüsse gilt es wieder gut zu machen, weg von einer eigennützigen Perspektive hin zu einer Situation, in der wir uns tugendhaft bewegen, und zwar tugendhaft nicht unbedingt jetzt in einem oder nicht nur in einem christlichen Sinn, das ist bei einem Genfer Calvinisten wie Rousseau aber durchaus auch mitzudenken, sondern, und auch da wieder Genf als Bürger eines Gemeinwesens, in dem wir bereit sind, auch uns einzusetzen, uns zu opfern, vor allem auch zu partizipieren, in dem Sinn ein Bürgerverständnis, das davon ausgeht, dass man nicht nur liberal, gleichsam frei ist von Regeln und damit auch eine wirtschaftliche Entfaltung betreiben kann. Das wäre, wenn man das so ideengeschichtlich sehen will, eher die britische Tradition seit Locke. Rousseau setzt dagegen eine, ja, auch in der Antike verwurzelte republikanische Tradition, in der der Bürger eigentlich Bürger nur dann ist, wenn er aktiv im Gemeinwesen mitwirkt, teilhat, also eine Art direkte Demokratie, das ist bei ihm ein bisschen kompliziert, aber es schwebt ihm schon vor, dass idealerweise die Gebilde, die politischen Gebilde klein, überschaubar sind und es damit ermöglichen, dass man die Probleme und Herausforderungen einerseits kennt, aber andererseits auch abkömmlich ist, um zu sagen, in einer Szene, wie er das beschreibt, unter einem Baum sich zu treffen und die notwendigen Abstimmungen zu treffen. Das heißt, diejenigen, das souveräne Volk, das sind zugleich diejenigen, die herrschen, aber auch diejenigen, die beherrscht werden, also dass es hier gar keinen Widerspruch gibt in dieser Hinsicht. Von diesem Ideal ist er im späten 18. Jahrhundert in Frankreich, wo er sich bewegt, mit einem absolutistischen monarchischen Hof. Aber letztlich, das merkt er ja dann zu seinem schmerzhaften Erleben in Genf oder auch an anderen Orten in der Eidgenossenschaft doch sehr weit entfernt. Und damit wird die Wiederherstellung der ursprünglichen tugendhaften Menschlichkeit ein Auftrag des Staates. Und in gewisser Hinsicht, das ist das Selbstverständnis der Revolutionäre in der Französischen Revolution bis hin zu Terreur, die eben besser wissen, was für den einzelnen Bürger gut ist als dieser selbst. Die müssen dafür sorgen, dass hier aus verkommenen durch gesellschaftlich Luxus, Egoismus und so weiter auch verweichlichten Menschen letztlich gute Bürger werden. Und das ist in gewisser Hinsicht der Erziehungsauftrag, der, und jetzt komme ich doch tatsächlich zu Ihrer Frage, so die französische Erziehungspolitik sehr stark prägt in den republikanischen Phasen, also seit der Dritten Republik, 1080er Jahre und folgende, indem die Schule verstanden wird, eigentlich als Tempel der Republik, als Initiationsort in die republikanischen Werte, in das, was Frankreich zusammenhalten soll, also einen sehr viel, ja, ich würde eben sagen, eher republikanischen Ansatz im Gegensatz zu dem liberalen, wie er sich in den, nicht nur in den englischsprachigen Staaten, sondern dann letztlich auch in der Bundesrepublik zum Beispiel durchgesetzt hat.
Das heißt, der Staat installiert sozusagen ein, ja, republikanisches Betriebssystem, wenn man das mal etwas moderner formulieren wollte, in den Köpfen. Er vertraut nicht darauf, dass die Eltern das schon machen, denn die könnten ja zum Beispiel religiöse Fanatiker sein oder Monarchisten, in dem Fall von Rousseau, wenn man an die Epoche denkt. Ja, sondern der Staat übernimmt die Formung selbst. Erzieht der Staat damit auch zur Homogenität?
Ja, das wäre ihm zu viel unterstellt. Im französischen Selbstverständnis geht es darum, schädliche Fremdeinflüsse abzuwehren. Dass damit noch sehr viel möglich ist an individueller Vielfalt, Unterschiedlichkeit, ist für Franzosen selbstverständlich. Also die berühmte Formulierung von de Gaulle in einem Land mit wie viel 6000 Käsesorten, wie sollen dann alle Franzosen gleich ticken? Also es ist schwierig genug, die irgendwie auf Kurs zu bringen. Die Ausrichtung ist doch schon sehr stark auf grundlegende Werte ausgerichtet, die nicht ausschließen, dass man auch in politischer Hinsicht und erst recht in kultureller Hinsicht, in vielerlei Hinsicht ganz unterschiedlich tickt. Also Individualismus ist als Fehler, aber auch als Selbstverständlichkeit, irgendwie gehört das dazu. Das Wesentliche ist, dass die Gemeinschaft zersetzenden Überzeugungen, die sollen bekämpft werden. Wobei natürlich das Problem damit dann auch ist, was zersetzt die Gemeinschaft oder was bildet eben die Gemeinschaft. Und auch hier geht es ja nicht darum, Religion auszuschließen, sondern Religion aus dem öffentlichen Bereich auszuschließen, zu etwas Privatem zu machen. Und da ist das sicher der Bereich, wo die republikanische Schule, wo der republikanische Staat am radikalsten vorgeht. Aber das ist ja auch ein relativ spätes Phänomen, also sagen wir auch, das ist seit dem Gesetz zur Laizität 1905 Produkt in gewisser Hinsicht des französischen Kirchenkampfes, der anders verlief als in Deutschland, auch aus anderen Gründen, mit einer sehr stark, fast exklusiv katholischen Tradition in einem sehr zentralistisch und auch von der Krone her gelenkten Kirchenverständnis. Also hier hat sich über die Jahrzehnte hinweg etwas ausgebildet, was ein Feindbild gleichsam im Aberglauben hat. Vielleicht würde man sagen, diese republikanischen Werte sollen rational erlernt werden und soll auch den Schülern und Schülerinnen, die das lernen, soll auch deutlich sein, dass das etwas ist, was man rational erwerben kann. Zugleich soll es aber eben im Sinne von Werten auch emotional inspirierend sein. Es soll die Grundlage sein, dass man das Zusammenleben gestalten soll. Also ich würde weniger auf Homogenisierung hier den Wert legen als auf die Wahrnehmung, dass das Gemeinwesen beschützt werden muss vor schlechten Einflüssen. Und da kommt natürlich etwas, kann man sagen, Vormundschaftliches rein, weil sicher im Unterschied jetzt zu der deutschen oder zu den angloamerikanischen Traditionen, auch vermutlich in vielen anderen Ländern, der Familie relativ wenig zugemutet wird. Also die Annahme, dass die religiöse Prägung und so weiter, das kommt eben von der übrigens der familiären Umfeld und das ist erstmal verdächtig. Das muss nicht verboten werden, aber es sollte, seine Wirksamkeit sollte auf das Private beschränkt bleiben. Das ist sicher eine spezifisch französische Grundannahme. Auch für andere katholische Länder, Italien oder Spanien, würde ich das so nicht sehen.
In der deutschen Tradition, wenn wir dann auf Deutschland schauen, vielleicht auch durch Luther und Kant geprägt, da scheint Freiheit eher ja innerlich stattzufinden, während der Staat außen für Ruhe und Ordnung sorgt. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen. Ich würde da noch, also Sie haben ja Luther auch genannt. Ich glaube, dass die Reinheit des Gewissens, dass man auch in Ruhe leben können muss als Individuum, sehr stark an diese innerliche Freiheit und auch innerliche Befreiung von Sorgen. Und das passiert eben nicht in einem liberalen Sinn, indem man von staatlicher Gängelung befreit wird, sondern indem man von der Sorge um das Seelenheil befreit wird. Also eine sehr stark durch eine bikonfessionelle Situation in der frühen Neuzeit seit dem 16. Jahrhundert geprägte Vorstellung von Freiheit im Sinne der religiösen Freiheit oder auch gegebenenfalls dann der Toleranz, jedenfalls später der Toleranz und nicht im Sinne einer ökonomischen Betätigungsfreiheit, britisch in Klammern, und nicht im Sinne einer politischen Partizipationsmöglichkeit, wie es dann in Frankreich seit dem späten 18. Jahrhundert zum Ideal ist. Also eine verinnerlichte Form der Freiheit als Gestaltung, als sozusagen sehr pflichtbewusste Gestaltung des Innenraums mit einem vielleicht geringeren Auftrag, auch das Gemeinwesen mitzuprägen. Das würde vielleicht jetzt für die heutige Bundesrepublik so nicht mehr gelten, aber ich denke über die, wenn wir jetzt mit diesen großen Bögen über das 19. und 20. Jahrhundert hinweggehen, ist da ganz ein wesentlicher Punkt, ja.
Frankreich hat sich seit dem Absolutismus auf ein Zentrum hin ausgerichtet, nämlich Paris, klar, bis heute. Deutschland war dagegen im Heiligen Römischen Reich ein Flickenteppich. Würden Sie sagen, dass der heutige deutsche Föderalismus ja, nur eine verwaltungsrechtliche Lösung ist? Oder ist er eine tief sitzende Mentalität, die Zentralmacht instinktiv ablehnt?
Ich würde gar nicht so sagen, dass es so instinktiv ablehnt. Es gibt eine ganz fürchterliche Erfahrung mit einer zentralisierten Macht im NS-Regime. Das prägt sicher die Gegenwart stärker als den frühneuzeitliche Föderalismus im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Das hängt ja auch sehr stark von dem konkreten Bundesland ab. Es gibt ja welche, Bayern ist das Musterbeispiel, wo doch ausgesprochen große Kontinuitäten vorhanden sind, auch in mentaler Hinsicht. Natürlich sind nicht alle Bayern katholisch, aber man würde trotzdem sagen, das ist eben ein sehr stark katholisch geprägtes Land zum Beispiel. Ich wohne in Baden-Württemberg und da muss man sagen, dass das ist ja für viele Leute ein Kunstgebilde gewesen. Das ist heute sicher nicht mehr der Fall, wenn man von Sticheleien absieht, die dazugehören zwischen Badensern und Württembergern oder jetzt hier auch Kurpfälzern. Das ist ja so ein bisschen das alltägliche Spiel geworden, aber dass das föderalistische System Deutschland eher angemessen ist, glaube ich, das sitzt sehr tief. Ob das zurückgeht auf historische Erfahrungen oder eher ein Lernprozess ist jetzt der Bundesrepublik, die ja daraus auch ein gut funktionierendes System entwickelt hat. Auch das Kaiserreich, auch Weimar, auch das Heilige Römische Reich waren ja in gewisser Hinsicht, also jetzt vielleicht nicht das Heilige Römische Reich nicht im modernen Sinn föderalistisch, und haben deswegen ja nicht unbedingt in jeder Hinsicht wunderbar funktioniert. Der Erfolg macht sowohl aus Deutschland Föderalisten als auch aus Frankreich Zentralisten, weil man eben sieht, diese Systeme funktionieren relativ gut. Als Schweizer irgendwo neutral dazwischen würde ich sagen, dass die föderalistischen Reflexe in der Schweiz deutlich stärker sind als in Deutschland, dass die Eifersucht der Kantone auf irgendwelche Maßnahmen oder Gegenmaßnahmen, die von Bern, der Zentrale auskommen, viel ausgeprägter sind als in Deutschland. In Deutschland, wenn die Zentrale Geld verteilt, dann ist die immer willkommen. Dann gibt es keine, in der Schweiz gibt es tendenziell lieber arm und frei als abhängig von Bern und dafür ein bisschen reicher. Da gibt es schon ein Selbstverständnis, dass der Föderalismus stark von unten kommt, also eigentlich von den Kantonen her, die Kompetenzen delegieren, während ich in der Bundesrepublik das eher als ein wirklich sehr gut und im allgemeinen Konsens funktionierendes, nicht nur Verwaltungsprinzip, aber auch Herrschaftsprinzip letztlich, geht es schon auch darum, ein Land zu regieren. Und insgesamt fährt die Bundesrepublik ja sehr gut damit.
Wenn Sie sagen, das System funktioniert gut, dann muss man es gar nicht in Frage stellen. Gilt das tatsächlich auch für den französischen Zentralismus, dass der heute noch gut funktioniert?
Ja, ich glaube, man muss jedes System in Frage stellen und schauen, ob das der Fall ist. Das war eher die Antwort auf die Frage, kommt das aus tiefen historischen Quellen heraus, die wir sozusagen mit uns tragen? Und da wäre ich jetzt eher skeptisch und würde sagen, in dem Moment, wenn eine Verfassung nicht mehr funktioniert, dann spätestens dann fängt man an, sich zu fragen, ist das noch das Richtige? Für Frankreich muss man ja auch sagen, dass der Zentralismus zwar nun wirklich mit einer Konzentration auf Paris in jeder Hinsicht, und das ist ja das Außergewöhnliche, das geht noch weiter als in Großbritannien, wo London ja durchaus auch eine sehr starke Zentrale ist, aber zum Beispiel das Bildungswesen mit Cambridge und Oxford doch in die Vorregion ausgelagert ist, die intellektuellen Zentren, auch das ist in Frankreich konzentriert, die ganze Wirtschaftskompetenz ist in Paris, das ist in London zunehmend, aber das war historisch gesehen eben auch nicht der Fall. Die verschiedenen Zentren der Industrialisierung, Manchester, Liverpool und so, waren alle sehr autonom, und in Frankreich ist diese extreme Zentralisierung, dass man in jedem Bereich, wenn man etwas werden will, mal durch Paris durchgehen muss. Das heißt nicht, dass man dort bleiben muss unbedingt, aber dass man doch die Pariser Jahre quasi dazugehören, um etwas zu werden in Frankreich. Das ist, würde ich jetzt als Föderalist durchaus nicht nur zentralistisch, sondern auch eben ein problematischer Sachverhalt. Zugleich glaube ich nicht, dass die französische Verfassungsdiskussion so sehr darum geht, wie können wir jetzt ein zentralistisches System föderalistisch aufweichen. Das kommt so alle paar Jahre, das war ja schon bei Mitterrand Gaston de Fer, der nicht zufälligerweise damals als Bürgermeister aus Marseille kommend auch so gewisse Dezentralisierungsschritte gemacht hat, die gar nicht so unbedeutend waren, aber die grundsätzlich an dem Land nichts geändert haben. Die Diskussionen in Frankreich gehen ja immer in Richtung, brauchen wir eine sechste Republik? Die sagen nicht, brauchen wir eine föderalistische Verfassung, sondern müssen wir die Art, wie wir mit diesem Zentralismus umgehen, wie wir das Personal für diesen Zentralismus zur Verfügung stellen, müssen wir da anders vorgehen, müssen wir die Kompetenzen unterschiedlich verteilen, müssen wir vielleicht Bürger mehr beteiligen, das wäre jetzt eher eine philosophische Debatte, aber nach meinen Erfahrungen ist eigentlich das Angebot des Föderalismus stößt in aller Regel auf grundsätzliche Vorbehalte. Dann wären ja Bürger unterschiedlich stark berechtigt. Wenn jetzt nicht jedes Land exakt gleich zur Bevölkerungszahl Mitspracherechte hätte, wie das im Deutschen Bundesrat der Fall ist, im amerikanischen Senat und so weiter. Das bringt eine Ungleichheit rein, das verstößt gegen das Grundprinzip der gleichen Rechte, vor allem in der französischen Interpretation. Und das andere ist dann sehr schnell auch die Frage der staatlichen Effizienz. Wie kann man ein Land regieren, wenn hier sehr viele Leute mitreden, Vetomächte haben und so weiter? Eigentlich müsste ja die Zentrale erleuchtet dann die Volonté Générale nach Jean-Jacques Rousseau umsetzen können. Und hier kommen überall nur teillegitimierte Mitspracherechte hinein, die auch dazu führen können, dass das, was eigentlich richtig gewesen wäre, nicht umgesetzt ist. Das sind so Überlegungen, die für Franzosen ein föderalistisches System per se als nicht überzeugend dastehen lassen.
Dann sind wir schon beim Thema Macht. In Frankreich gilt ja seit Jean Baudin die Idee, dass Souveränität, Sie haben das gerade schon so angedeutet, unteilbar ist. Es kann nur eine Stimme der Nation geben. In Deutschland hingegen ist die Souveränität traditionell geteilt und gestaffelt, wenn man so will. Früher Reich, Länder, später eben Bund und die Länder. Blockiert dieses französische Dogma der Unteilbarkeit das Land heute, wenn es darum geht, zum Beispiel Kompetenzen abzugeben, sei es an die Region, Sie haben gerade Mitterrand erwähnt, mit seiner Dezentralisierung oder Delokalisierung, je nachdem, oder eben auch aktuell dann an Europa?
Ich würde gar nicht so einen großen Unterschied machen bei der Souveränitätsrezeption. Also das deutsche Verständnis der Souveränität ist auch die Unteilbarkeit der höchsten Gewalt. Es ist aber ein Verständnis, in dem man das eben auch stärker zu den Kompetenzen delegieren kann. Dass es aber eine souveräne Zentrale gibt, die entscheidet, wo diese Kompetenzen hinkommen, das gilt für beide Interpretationen der Souveränität. Deutschland würde ja, also sagen wir, der Bund würde ja nicht letztlich auf seine Souveränität verzichten, aber er ist eher bereit, die aufgeteilt mit anderen zusammen wahrzunehmen und mit den Ländern näher ranzugehen. Das ist ja ein sehr starker Punkt im Föderalismus, an die unmittelbar Betroffenen und in ihrer Unterschiedlichkeit unmittelbar Betroffenen, weil die eben lokale, regionale Expertisen haben. Ob das in Frankreich so die Blockaden, die wir erleben, nun wirklich beheben könnte, da bin ich jetzt eher skeptisch, weil die Schwierigkeiten bestehen ja darin, zusammenzukommen, sich zusammenzuraufen in einer politischen Landschaft mit zwei Spaltungen in drei große Blöcke, die es nicht mehr fertig bringen, Mehrheiten zu bilden. Die Situation in der Bundesrepublik ist so weit davon auch gar nicht weg. Die zwei sogenannten Volksparteien, die mit Ach und Krach noch eine große Koalition, eine alternativlose große Koalition zustande bringen. Also die Herausforderungen liegen sehr stark im Parteiensystem und würde ich sagen weniger im Verfassungsaufbau, beziehungsweise es ist nicht so, dass der eine oder andere Verfassungsaufbau hier bisher jedenfalls gute Lösungen präsentiert hat, wo man sagen könnte, ja, Frankreich soll am deutschen Wesen genesen oder umgekehrt. Denn es gibt ja auch große Hindernisse, auch in Deutschland. Ein mögliches Potenzial des Föderalismus wäre ja das Ausprobieren, dass man auch sagen kann, ich sage das jetzt nicht als Plädoyer, sondern einfach als verfassungsrechtliche Beobachtung. Man könnte ja sagen, wenn die AfD in Thüringen regiert, dann ist es zwar nicht unbedingt das, was wir gerne hätten oder was ich jetzt persönlich gerne hätte, aber es ist auch nicht so schlimm, weil die zeigen können, was sie können oder was sie nicht können. Dann geht das schief auf Landesebene und man hat gleichsam eine Lektion für die Bundesebene. So etwas ist in Frankreich eigentlich kaum möglich, weil natürlich können einzelne Bürgermeister vom Rassemblement National stammen, aber die alles entscheidende Frage spielt sich nicht regional oder gar lokal ab, sondern die entscheidet, das ist dann die Präsidentschaftswahl. Ist ja nicht mal die Parlamentswahl, sondern es ist im Wesentlichen tatsächlich die Präsidentschaftswahl. Und da ist es eine Frage, ja oder nein, wird Marine Le Pen oder wer dann auch immer antritt, die nächste Präsidentin von Frankreich. Da können dann 50,01% des Landes können die Richtung vorgeben. Das ist in Deutschland ja viel schwieriger durch die föderalistische Brechung. Das sehe ich persönlich als Vorteil der deutschen Situation an. Aber Ihre Frage ging ja nicht, wenn ich Sie richtig verstehe, in die Richtung, was ist sozusagen, was sind die besten Reaktionsmöglichkeiten, sondern kann man hier mit dem einen oder mit dem anderen System besser auf die Herausforderungen der aktuellen Krisen reagieren. Und da sind, glaube ich, die sind so allgemein und in müsste ja sagen, die USA haben nochmal ein anderes Verfassungssystem. Auch dort ist die Herausforderung gigantisch. Großbritannien hat eine Monarchie und konstitutionelle Monarchie. Auch dort, ich sehe so, wenn ich's, ich wäre vermutlich ein reicher Mann, wenn ich hier die gute Lösung sehe, die für alle funktioniert. Und als Historiker würde ich sagen, die Bereitschaft hier zu experimentieren, in dem Bereich, über den wir jetzt heute reden, nämlich eher föderalistisch oder eher zentralistisch, scheint mir wenig präsent in den Ländern, mindestens über die wir reden, weil hier gerade die Erfahrungen in dem jeweiligen Verfassungssystem, dem föderalistischen oder dem zentralistischen, eigentlich eher das zu bestärken, auch eine Krisenanalyse zu bestärken scheinen, in der man sagt, eigentlich sind wir mit unserer Verfassung ganz gut aufgestellt, um damit hinzukommen.
Das heißt, die Stellschraube wäre dann, wenn wir nochmal auf Frankreich explizit schauen, vielleicht eher die Stellung des Präsidenten, an der man nochmal arbeiten könnte.
Ja, das ist sicher die Stellschraube, in der man auch in Frankreich historisch arbeiten könnte. Eine Schwächung der Stellung des Präsidenten, die aus verschiedenen Gründen, also einerseits ist sie natürlich im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ausgesprochen stark, was auch problematisch ist. Es ist eine, die so wirklich nur funktioniert, wenn das passiert, was erstaunlich häufig auch der Fall gewesen ist, wenn er nämlich eine Mehrheit seines eigenen Lagers hinter sich hat. Es war ja bei den Parlamentswahlen, hätte er immer eine gegensätzliche Parlamentsmehrheit entstehen können seit de Gaulle, aber es gab diese Dynamik, dass wenn ein Präsident gewählt wurde, dann ein paar Monate nachher die Parlamentswahlen auch zu seinen Gunsten ausgingen. Das einzige Problem waren dann Wahlen, die nicht im Gefolge einer Präsidentschaftswahl erfolgten oder jetzt eben mit Macron auch eine Situation, wo die Mehrheitsverhältnisse schon vor der sehr fahrlässig ausgerufenen Wahl im letzten Jahr auch schon sehr schwierig waren. Also in einer solchen Konstellation dreht sich eben das Nachdenken stärker darum, was ist eigentlich, wie können wir dieses Wahlsystem verbessern. Der französische Präsident würde, wenn er jetzt mit einem eher parlamentarischen System zu tun hätte, kämen Erinnerungen an, sagen wir, italienische Verhältnisse, wie wir sie noch erlebt haben, aber in Frankreich sind es halt Erinnerungen an die vierte und die dritte Republik, also an das Frankreich vor de Gaulle, wo so in der französischen Wahrnehmung jetzt, wo man sagen würde, Parteienklüngel haben sehr instabile Regierungen hervorgebracht, die sind nach ein paar Monaten dann wieder gestürzt worden. Der Präsident war repräsentativ, wie es in der Bundesrepublik auch ist, hatte keine Möglichkeiten hier für Ordnung zu sorgen. Folge: dauernde innere Instabilität, Krisenanfälligkeit gegen außen, Verlust der Respektabilität, weil Frankreich nicht entscheidungsfreudig war. Also ich denke, in dem Moment, wo man hier ansetzen würde, kämen sehr schnell diese durchaus nicht grundlos negativen Erinnerungen an die früheren republikanischen Formen in Frankreich zum Tragen, die eben durch eine doch sehr große Instabilität gezeichnet waren. Und das ist sozusagen de Gaulles Leistung und auch so ein Mythos, dass man sagt, mit der 5. Republik haben wir aus dieser Instabilität herausgefunden. Deswegen würde ich davon ausgehen, dass französische Reformdebatten daran letztlich nicht wirklich rütteln würden. Es gibt ja auch Überlegungen, zum Beispiel das direktdemokratische Element auszubauen, zum Beispiel auch über Plebiszite. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich als so eine grundlegende Bewegung sich durchsetzen könnte, zumal das auch sehr stark mit Anliegen der extremen Rechten gleichgesetzt wird.
Wir müssen noch mal einen weiteren Denker mit in die Debatte einführen, Montesquieu nämlich. Der sprach von der Wichtigkeit der Corps intermédiaire, also der Zwischengewalten, um Macht im Staat zu bremsen. In der Französischen Revolution, da wurden diese Zwischengewalten, die Corps intermédiaire, zerschlagen, damit der Bürger direkt dem Staat gegenübersteht. In Deutschland haben wir diese Zwischengewalten noch sehr stark, die Verbände, die Kirchen noch vergleichsweise stark, sagen wir mal, die Bundesländer gehören vielleicht auch dazu. Führt das dazu, dass der Staat in Frankreich ja so mächtig erscheint, aber auch irgendwie ja, in der Kritik dann am Ende auch irgendwie einsam wirkt?
Ja, das ist eine gute Überlegung. Er ist der Kritik unmittelbar ausgeliefert, weil er auch einen unmittelbaren Zugriff hat auf die Bürger und zugleich doch sehr distanziert ist. Das hängt ja dann auch wieder mit einem System zusammen, wo die Zentrale weit weg ist, geografisch, und die Leute, mit denen man es vor Ort zu tun hat, eigentlich nur Ausführungsgehilfen sind in der Wahrnehmung dieser Zentrale, also wo sich der Protest ja gegen die Zentrale selbst richten muss, selbst in dem Moment, wenn man mit einem ganz konkreten Behördenvertreter nicht einverstanden ist, dann ist es eben nicht diese Person oder sagen wir die lokale Regierung. Natürlich gibt es Bürgermeister, aber die können sich eigentlich immer auch als verlängerten Arm der Zentrale verstehen oder können so verstanden werden. Das scheint mir durchaus auch eine einleuchtende Perspektive, dass hier die Regierung dann viel stärker gleichsam als verantwortlich wahrgenommen wird für all das, was nicht läuft. Das ist ja passiert in Deutschland föderalistisch gebrochen. Man schaut dann auch hin, wer hat hier entschieden, es gab ja Kompetenzen. Das führt ja dazu, dass die Möglichkeiten in Frankreich, das bekannte Phänomen des Protestes, dann auch sehr schnell eine nationale Dimension erreichen. Also wenn es um Fischereirechte in der Bretagne geht, dann sperrt man, das heißt eben, es sind nicht so sehr die Verbände, sondern es sind zum Teil organisierte, aber zum Teil auch sehr spontane Aktionen, dann blockiert man Autobahnen, so dass die französische Infrastruktur zum Erliegen kommt, weil man weiß, das tut genau dort weh, wo es weh tun muss, also nicht in Rennes, sondern in Paris. Während in Deutschland dann ein oft zäher und langwieriger und auch kostentreibender Deutsche Bahn, Streiks, Lokomotivführer und so weiter, da gehen Verhandlungsprozesse los auf ganz unterschiedlichen Ebenen, bei denen ja in der Regel die Bundesregierung auch erstmal sagt, das geht uns gar nichts an, das sind Tarifkonflikte, das sollen die Tarifpartner erstmal unter sich ausmachen, und dann ist der Staat tendenziell Vermittler und nicht der Hauptakteur. Das führt sicher zu einer unterschiedlichen Konfliktkultur und auch zu unterschiedlichen Arten, hier die politische Verantwortung wahrzunehmen und zuzuschreiben.
Historiker sagen bisweilen, Nationen bilden sich in Abgrenzung zum Nachbarn. Einige Strukturen, zahlreiche Strukturen vielleicht sogar, die wir heute in Frankreich sehen, die wirken wie eine direkte Reaktion auf Deutschland. Nach der Niederlage 1870-71 hieß es, der preußische Schulmeister hat den Krieg gewonnen. Sind die, Sie haben die ja am Anfang schon mal erwähnt, diese strikte zentralistische Schule der Republik und die staatliche Bevölkerungsplanung womöglich auch eigentlich Versuche, das deutsche Modell abzuwehren, indem man den Staat zur Festung ausbaut?
Ist eine gute Frage, eine gute Beobachtung, weil wir ja häufig davon ausgehen, dass es diese Erbfeindschaft gegeben hat, vor allem ab 1870-71, aber im Prinzip ja auch schon mit den napoleonischen Kriegen, dass sich hier Frankreich gleichsam von Großbritannien als Erbfeind abgewandt und Deutschland zugewandt habe, und dass die Bedeutung des französischen Vorbildes, Gegenbildes und auch Feindes für die deutsche Nationalstaatsbildung ist ja auch völlig offensichtlich. Und dass wir hier auch sehen, das hindert gar nicht, dass man sich auch beobachtet und ähnliche Entwicklungen und sozusagen Lektionen vornimmt. Das hat vor allem in dem Band, der die Zeit zwischen 1870 und 1918 behandelt, in der deutsch-französischen Geschichte, Mareike König und Elie Julien haben das sehr, sehr gut gezeigt, dass dieser Blick auf das Gegensätzliche uns nicht davon abhalten soll, sondern im Gegenteil, dass wir hier die gegenseitigen Beobachtungsvorgänge und Imitationsvorgänge stärker machen sollen. Sie haben aber in gewisser Hinsicht jetzt auch Preußen eingebracht und eben nicht das Kaiserreich, sozusagen von der Verfassungsstruktur. Wenn es darum geht, wie man siegen lernen soll, dann war der Blick sicher stark auf Preußen gerichtet und nicht so auf die deutsche Verfassung, die ja, ich habe es vorhin auch schon gesagt, auch im Kaiserreich ja eine föderalistische gewesen ist. Und umgekehrt hat die französische Lehre von der Nation eigentlich nie dazu geführt, dass es ein deutscher Zentralismus so wirklich propagiert wurde. Es hat ihn gegeben, aber als Übernahme der Vorstellung einer Nation von Staatsbürgern, die nun in jeder Hinsicht gleich sein sollen, ist das ja, soweit ich das sehe, das ist nicht meine Hauptepoche, aber ist das nicht etwas gewesen, was man als den goldenen Weg für Deutschland gepriesen hätte. Schulmeister und Schüler, das ist sicher etwas, was diese überaus stolzen und eitlen Nationen nicht wahrhaben wollten. Also die Herausforderung im Unterschied, da gibt es ja durchaus Beispiele, also die Übernahme von Rechtsverfahren, von Universitätsmodellen und so weiter in den USA oder in Ostasien, Japan, die aus Deutschland, nicht nur aus Deutschland, aber gerade auch aus Deutschland kamen, das waren ja völlig eingestandene Maßnahmen, wo man gesagt hat, wir wollen das so machen, wir wollen ein Seminar haben, in dem man Bücher liest und diskutiert. Das ist, ohne dass jetzt irgendjemand in Amerika sich deswegen schämen müsste, hat man das übernommen. In Frankreich hat man das nie wirklich übernommen. Vielleicht liegt das eben auch daran, dass man nicht offen etwas tun kann, was in Deutschland gang und gäbe ist und umgekehrt wohl auch. Aber dass hier die gegenseitigen Beeinflussungen sehr ausgeprägt waren seit dem 19. Jahrhundert, auch mit einer starken Migration, vor allem von Deutschen nach Paris, nach Frankreich, aber auch starken Austauschbeziehungen, trotz aller natürlich den katastrophalen Folgen, die das hatte für Elsass und Lothringen, sind das ja Begegnungsräume gewesen, auch politische Erfahrungsräume durch diese wiederholten Wechsel der staatlichen Zugehörigkeit, durch die Besatzungszeit und so weiter, wo man unweigerlich auch mit dem in Kontakt kam, was nicht nur schlecht war auf der anderen Seite.
Aber gilt dieses Lernen vom anderen nicht sogar für die Erfindung der modernen Elite in Frankreich? Also wenn wir uns anschauen, die Gründung der Sciences Po 1872 war vielleicht auch eine direkte Reaktion auf die Niederlage der Franzosen. Émile Boutmy, so heißt auch der größte Hörsaal, wollte, ich zitiere das jetzt mal, die verweichlichte französische Elite härten und professionalisieren, weil man sich den preußischen Beamten in Frankreich unterlegen fühlte. Ist das der historische Moment, in dem sich die akademischen Wege zwischen beiden Ländern getrennt haben? Hier die Deutsche Universität nach Humboldt, Einheit von Forschung und Lehre, Freiheit des Geistes, Sie haben es ja gerade schon mal angedeutet. Dort dann in Frankreich die französische Grande École als reine Kaderschmiede, deren ja wirklich zentrales Ziel es am Ende ist, den Staat effizienter zu machen. Quasi als Generalstabsausbildung für Zivilisten, wenn man so will.
Ja, ich glaube, Sie haben ja, jetzt sind jetzt zwei Elemente drin. Das eine bei Sciences Po, die Reaktion auf die Niederlage im Deutsch-Französischen Krieg und damit, wie können wir es besser machen und wo müssen wir da hinschauen. Das andere, was ja eher auf die Unterschiedlichkeit hinweist, während die deutsche moderne Universität ist ja umgekehrt eine Reaktion auf die Niederlage Preußens beziehungsweise im weiteren Sinn dann auch der deutschen Staaten gegen Napoleon oder gegen das revolutionäre Frankreich, gegen die Mobilisierung. Und ich würde da auch erstmal einsetzen für die Unterschiede im Bildungssystem, weil ja da mit einer Mischung aus Meritokratie, also bürgerlicher Meritokratie und einem neuen Adel unter Napoleon, ja auch eine neue Elite geformt wurde, im Sinne, und da haben Sie völlig recht, von Staatsdienern. Also letztlich ist auch der Akademiker, der sich in aller Regel durchaus als oppositionell versteht, ist aber in Frankreich doch sehr stark auch ein Diener dieses Staates in diesem Sinn, wie wir es vorhin gesagt haben, nicht politische Konformität, der muss nicht Macron wählen, nicht im parteipolitischen Sinn, sondern im staatspolitischen Sinn ist er ein Vertreter der republikanischen Werte, der Laizität, also das ist nicht noch nicht bei Napoleon natürlich, aber dass hier die Ausbildung von Eliten, gerade auch mit den Grands Écoles, als eine Kernaufgabe des Staates gesehen wird, damals natürlich in Abgrenzung zu einem immer noch sehr stark kirchlich-katholisch geprägten Schul- und Ausbildungssystem. Also hier muss man zuverlässige Funktionsträger haben und entsprechend werden die ja auch sehr früh, ganz konkret verbeamtet, verdienen ihr Geld bereits in der Ausbildung als Staatsangestellte, was in Deutschland ja erst die Folge eines dann langwierigen Selektionsprozesses ist, bei dem auch die Wirtschaft in Konkurrenz steht zu den staatlichen Behörden um gute Köpfe, während in Frankreich die staatlichen Ausbildungsinstitutionen gleichsam das Prä haben. Die haben Zugriff auf diese Leute und die werden ja häufig auch dann gleichsam von Staatswegen ausgeliehen, um staatsnahe Betriebe, Wirtschaftsbetriebe dann auch zu leiten. Also das kommt viel stärker von der politischen, vielleicht ist es besser, wir reden von der staatlichen Dimension her, denn der Auftrag ist ja, auch wenn die in die Industrie gehen, nicht jetzt irgendeine bestimmte Parteipolitik, sondern das Interesse Frankreichs, das Gemeinwohl, das von der Nation, gegebenenfalls eben auch verstaatlichte Unternehmen auf gute Wege zu bringen. Also eine sehr stark top-down gedachte Ausbildung mit einem weitgehenden Durchgriff dann auch auf die verschiedenen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Bereiche.
Hat sich das bewährt, dieses System aus Ihrer Perspektive?
Ich weiß nicht, ob meine Perspektive so ausschlaggebend ist. Ich glaube nicht, dass die Franzosen jetzt in ihrer Mehrheit hieran wirklich etwas ändern möchten, weil sie, und das wäre die Antwort so gespielt über die französische Bande, weil sie doch sagen würden, das hat sich bewährt, das ist unsere Art, das zu machen. Und man muss ja auch mit dem Blick auf die immer wieder beunruhigenden französischen Wirtschaftsdaten, muss man doch immer noch sagen, es ist und bleibt eine der auch absolut größten Volkswirtschaften der Welt mit ganz klaren Problemen, Überschuldung, Rentenwesen und so weiter, aus deutscher Perspektive. Aber gerade die Diskussionen um die Renten zeigen ja, dass hier auch von Deutschland abweichende Lösungen gefunden werden, die einen sehr starken politischen Konsens hinter sich wissen, der ja von extrem links bis extrem rechts geht, wenn es zum Beispiel um niederes Rentenalter geht. Also hier gibt es politischen Konsens, der auf eine relativ große Zufriedenheit mit einem Wirtschaftssystem hinausläuft, das relativ stark umverteilt in diesen Bereichen. Und das entspricht der französischen Wahrnehmung schon sehr stark. Ich glaube, das Gegenüber in diesen Diskussionen ist ja nicht so sehr die Bundesrepublik oder die soziale Marktwirtschaft, sondern ist der englische und vor allem der amerikanische Kapitalismus. Und da gibt es so quer durch die politischen Lager und gerade auch, sagen wir, im zentristisch-liberalen Lager zum Grundkonsens, dass eine politische Ordnung doch auch stark auf Umverteilung hinauslaufen muss, weil eben alles gleichberechtigte Bürger der einen und selben Nation sind. Und wenn die nicht beteiligt sind, weshalb sollen die dann an diesen Werten festhalten, die grundlegend sind? Und zu diesen Werten gehört ja Egalität, ist nun halt eben ein Grundprinzip der französischen Verfassungs- und des Verfassungsdenkens der republikanischen Werte viel stärker als das im Englisch-Amerikanischen, ich würde auch sagen, als auch im Deutschen. Im Deutschen ist es ein formaler Begriff, im Französischen ist es schon ein sehr stark auch empathischer Begriff, der nicht nur darauf hinausgeht, dass man Chancengleichheit hat, sondern dass die Menschen auch einigermaßen gleiche Voraussetzungen für ein anständiges Leben haben sollen.
Diese Werte der Republik, also Egalité, Fraternité, Liberté, die sind ja auch im Grunde genommen die Werte, auf die sich dann Einwanderer committen, würde man heute modern dazu sagen, müssen. Und dann sind sie Franzosen. Ist das nur die Theorie oder funktioniert das tatsächlich auch in der Praxis, dass das Bekenntnis zu den Werten ausreicht, um dann auch als Franzose angesehen und wahrgenommen zu werden?
Ja, Ihre Frage suggeriert ja schon, dass das nicht ausreicht. Ich würde auch sagen, dass die, anders als in Deutschland, die Einwanderung in Frankreich vertrauensvoller gehandhabt wird. Wer in Frankreich geboren wird, ist droit de sol, jus soli, wird erstmal zum Franzosen. Das erklärt mit, und da sind wir wieder am Anfang unserer Diskussion, die Bedeutung der Schule. Die Schule ist eben die, die aus einem algerischen Einwanderer mit muslimischen Wurzeln, der aus der Unterschicht kommt, einen vollwertigen französischen Bürger machen soll. Und es gibt ja auch durchaus, und da sieht man auch Unterschiede zu Deutschland, es gibt wirklich auch Fälle von sehr schnellem politischen, gesellschaftlichen und zum Beispiel auch akademischen Aufstieg von Immigranten in der ersten Generation. Also die eher kurzlebige Bildungsministerin von François Hollande war das noch, Walo Belkacem, ist in Marokko zur Welt gekommen und ist dann tatsächlich durch die französische republikanische Schule, weil sie einfach eine gute Schülerin war, ist sie sozusagen rausgefiltert worden, hat Karriere gemacht, Sciences Po oder ENA, vermutlich beides, und ist dann in relativ jungen Jahren auch Ministerin geworden. Die Dati, die Kandidatin für die Paris, immerhin Bürgermeisterin von Paris, ist im schicksten Pariser Arrondissement, ist sie dann Bürgermeisterin des 7. Arrondissements gewesen und ist jetzt, glaube ich, Kultusministerin, also auf jeden Fall in der französischen Regierung. Das gibt es also durchaus und war das ja auch schon bei Sarkozy. Wir haben also verschiedene Fälle, aber das ist sozusagen die Spitze einer sehr spitz zulaufenden Pyramide, ja. Und bestätigt in gewisser Hinsicht eben auch diese Zentralismusanalyse, dass in einem, ja, zentralistischen System durch eine sehr meritokratisch-elitäre Selektion, wo man einfach aus dem ganzen Land die guten Leute systematisch zusammensucht und auch findet, weil man eben auch so ein einheitliches Prüfungsverfahren hat. Gilt ja auch für, sagen wir, Edouard Louis als jetzt ein ganz anderes Beispiel, jemand aus einer weißen, nicht privilegierten Region im Norden, und der wird also akademisch durch seinen Gymnasiallehrer erkannt, dass der Potenzial hat, und dann wird er ein berühmter Autor. Ich glaube, solche Phänomene haben schon mit dem französischen System zu tun, weil die Schule eben sehr stark darauf ausgerichtet ist, hier die guten Leute zu finden und dann, sage ich mal, ein bisschen übertrieben nach Paris zu schicken für einen Teil ihrer Ausbildung. Nun ist es in Frankreich wie in Deutschland so, dass natürlich sehr viele Leute, Einwanderer und so weiter, eben nicht unbedingt zu den Happy Few gehören, zu den wenigen, die durch intellektuelle, künstlerische oder andere Begabungen den Weg finden. Und dieser Weg, nochmal diese Klammer, denke ich, der wäre in Deutschland eben föderalistisch gebrochen. Man wird erstmal Bürgermeister in einer kleinen Stadt und steigt sozusagen dann durch die Gremien empor. In Frankreich kann das bedeuten, dass der Präsident der Republik sagt, oh, da haben wir ja in Nizza eine ganz vielversprechende Nachwuchspolitikerin, der gebe ich jetzt mal dieses Ministerium. Das wäre in Deutschland undenkbar. Es gibt eine Selektion in beiden Ländern, die auf bestimmte Funktionseliten zugreift, die in Frankreich eher von der Zentrale gesteuert wird. Sie haben es ja eben vorhin auch gesagt, durch entsprechende Ausbildungsgänge an entsprechenden Schulen, während man das in Deutschland tendenziell eher den Ausbildungsstätten einerseits und andererseits dann den Parteien zum Beispiel oder dem föderalistischen System als Rekrutierungspool langsam überlässt, schaut, wer hat sich in den Ländern bewährt und so weiter. Aber Ihre schwierigere und aber auch die größere Herausforderung steckt natürlich in der Frage, wie sieht das in der Breite aus? Wer kann in diesem System überhaupt Erfolg haben? Wer kommt da rein? Und da muss man auch im Einzelnen muss man sicher sagen, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile. Trotz allen Schwierigkeiten in Deutschland haben wir nicht dieses Phänomen, dass wir um die großen Städte herum völlig abgehängte Quartiere haben, die fast ausschließlich von Immigranten bevölkert sind oder dann von Leuten, die sich dort erstmal niedergelassen haben, vor 50, 60 Jahren Häuschen gebaut haben und jetzt Rassemblement National wählen, weil sie sich von diesen Immigranten auch bedroht fühlen. Also es gibt sehr stark migrantisch geprägte Städte, es gibt sehr stark migrantisch geprägte Stadtteile, aber es gibt dann doch deutlich weniger diese hermetische Abgrenzung zwischen Orten, wo man sich dann zum Teil ja auch gar nicht mehr hinzugehen getraut und sagt, das ist eine andere Welt. Das ist für Frankreich schon zu einem großen Teil, ja, umgangssprachliche Formen. In Paris gibt es viele Leute, die sagen, sie gehen nicht über die Peripherie hinaus, also nicht über die Stadtautobahn, die ja zum Teil sogar sehr wohlhabende Stadtviertel abgrenzt. Aber das ist einerseits so ein kultureller Snobismus, andererseits aber auch eine soziale Realität, dass sie sich dort nicht auskennen und auch nicht auskennen wollen, weil das auch zum Teil durchaus auch Orte sind, wo man beraubt werden kann, wo man also nicht hingeht. Während es in Deutschland vermutlich auch durch die Arten des Studierens gibt es ja die problemlose Notwendigkeit, zum Beispiel als Student erstmal eine billige Wohnung zu nehmen in einem Stadtviertel. Ich denke, das ist auch für einen Lehrling, wenn er anfängt, man ist nicht unbedingt zu Hause, man bleibt nicht zu Hause, man geht weg von zu Hause, kommt dann in ein Stadtviertel, das sozusagen verrufen ist oder weniger, merkt, dass das durchaus alles mit Menschen sind, mit denen man klarkommen kann, wird also dadurch ganz anders sozialisiert. Und damit ergeben sich, würde ich sagen, aus der anderen Perspektive, das war ja Ihre, auch andere Chancen für Immigranten, gleichsam ins Gespräch zu kommen, in Kontakt zu kommen, ohne das verklären zu wollen. Aber die Berührungspunkte scheinen mir deutlich größer in einer Gesellschaft der Deutschen, die auch bereit ist, Differenz nicht nur als so eine Herausforderung zu sehen, sondern auch zu akzeptieren. Also einerseits die Bedeutung der Religion ist in Deutschland eine andere. Das bedeutet aber auch, dass man grundsätzlich sagt, ein Muslim ist ein Gläubiger wie ein Katholike oder ein Protestante auch. Das sind nicht einfach nur Formen des Aberglaubens, sondern das sind Entscheidungen für Lebenswelten, die per se legitim sind. Etwas anderes ist auch die Bereitschaft, die in Deutschland ja sehr ausgeprägt ist, sozusagen beim Deutschen, bei der Beherrschung des Deutschen Konzessionen zu machen. Dafür auch eine Bereitschaft, Fremdsprachen zu lernen und das Problem dann auch zu haben, wenn man Englisch oder gar dann Französisch oder Spanisch lernt, dann weiß man, so richtig einfach ist das nicht. In einem Land wie Frankreich, wo alles am Französischen bemessen wird und an der perfekten Beherrschung des Französischen, gibt es diese Fremdheitserfahrung gar nicht, die einem erlauben würde zu verstehen, weshalb ist es denn für einen Araber gar nicht so einfach, perfekt Französisch zu sprechen und das Komma und den Accent Circonflex an die richtige Stelle zu setzen. Also auch diese Art und dann eben analog, wenn man den Eindruck hat, dass Leute, die einen christlichen Glauben haben, hoffnungslose Hinterwälder und Anhänger des Ancien Regime sind. Wie ist es dann erst mit einem Muslim? Der ist ja per se eigentlich schon, wenn er seinen Glauben vor allem in der Öffentlichkeit praktiziert, dann muss das ja jemand sein, der diesen Staat unterwandern will mit durch das Tragen seines Schleiers. Also da kommen, glaube ich, in politischer wie in kultureller Hinsicht sehr viel höhere Hürden auf französische Immigranten hinzu, wenn es ihnen eben nicht gelingt, über diese Selektionsverfahren durch herausragende Leistungen sich anzupassen. Und ich meine jetzt mit anzupassen, das meine ich gar nicht negativ, sondern einfach diesem sehr dann doch elitär meritokratischen Kanon zu genügen. Da sind die Hürden in Deutschland niedriger. Man kann über eine Berufslehre als Handwerker einfach Teil der deutschen Gesellschaft werden, ein sehr anerkannter Teil der deutschen Gesellschaft. Und in Frankreich ist es viel stärker so ein Entweder-Oder. Man schafft es in den Bereichen, die prestigeträchtig sind, oder man schafft es eben nicht. Und die meisten schaffen es logischerweise nicht. Gilt natürlich auch zunehmend und mit den entsprechenden Folgen, gilt auch für viele aus Frankreich oder sagen wir über Generationen in Frankreich, gebürtige Bürger von Frankreich, Bürgerinnen von Frankreich.
Jetzt haben wir über Religion gesprochen, dann müssen wir das Thema zumindest auch nochmal in einer Frage erwähnen. Sie haben auch den Begriff genannt, Subsidiaritätsprinzip. In Deutschland ganz wichtig, stammt ja aus oder entwickelt in einer Enzyklika des Papstes im 19. Jahrhundert. Also eine katholische Erfindung, wenn man so will. Wie wichtig ist das bis heute für das Verständnis der deutschen Politik, der deutschen Kultur, dass es dieses Subsidiaritätsprinzip gibt, das in Frankreich ja gänzlich unbekannt ist?
Ist eine schwierige Frage. Ich zögere so ein bisschen hier pauschal zu antworten. Für Deutschland ist es, also das Subsidiaritätsprinzip ist ja in gewisser Hinsicht subsidiär zum Föderalismusprinzip. Nicht jetzt auf der Ebene der Verfassungsstrukturen, sondern dass man davon ausgeht, es soll derjenige sich um ein Thema kümmern, der einerseits kompetent und andererseits nahe dran ist. Und das ist sicher für die Realität in Deutschland, wir sind nicht zufälligerweise jetzt wieder über die Kirchen darauf gekommen, dass es Bereiche gibt, die dem staatlichen Handeln vielleicht nicht entzogen sind, aber wo neben dem staatlichen Handeln eben staatliche Schulen gibt es und es gibt aber auch eben Schulen mit konfessionellen Trägern. Das ist in Frankreich eine weltanschauliche Entscheidung. In Deutschland, unsere Kinder waren in Heidelberg an einer katholischen Schule, an der selbstverständlich auch Protestanten und Muslime waren. Das war also nicht eine Frage, auch nicht ein Ausdruck einer Skepsis gegenüber dem Bildungssystem, sondern es war in gewisser Hinsicht die Lücke in dem Viertel, in dem wir wohnten, wurden eben durch eine konfessionelle, sehr gute konfessionelle Trägerschaft einer Schule geschlossen. Dass man hier in Deutschland mit relativ großem Vertrauen, und auch da würde ich sagen, das liegt eben in den guten Erfahrungen, ein Zusammenspiel pflegt, ist, glaube ich, unbestreitbar. Zusammenspiel heißt ja auch nicht, es wird etwas total überlassen. Es gibt ja durchaus die Probleme mit Schulen, ja, jetzt dann doch eher aus dem islamischen oder aus dem staatlich-türkischen Bereich, wo man sich sagt, wollen wir das wirklich und wie stark muss hier die Mitsprache, die Kontrolle der staatlichen Behörden sein? Aber das ist ein Dialog, das ist ein Gespräch, in dem beide Seiten mitreden können. In Frankreich ist es viel stärker ein profundes Misstrauen gegen andere Anbieter, was ja nichts daran hindert, dass es diese Anbieter, gerade die katholischen Schulen, durchaus gibt. Und die große Nachfrage, die verdienen ihr Misstrauen eben gerade auch deswegen, weil diejenigen, die etwas werden wollen, die gehen ausgerechnet dorthin, wo sie eigentlich nicht hingehen sollten, nach dieser Logik, nämlich in katholische Schulen oder sagen wir konfessionelle Schulen, die natürlich auch der Obrigkeit der staatlichen Kontrolle unterworfen sind, aber durch Selektion und auch durch einen wohlhabenden Pool von Schülern bzw. Eltern dieser Schüler auch entsprechende Mittel zur Verfügung haben. Die Subsidiarität wird in gewisser Hinsicht gelebt, könnte man sogar sagen, weil ein Teil der Elitenbildung ausgelagert ist, aber sie wird nicht gewertschätzt und sie erweist sich ja in dieser Hinsicht auch tatsächlich als doch ein großes Problem im Hinblick auf die vielgerühmte Egalität, wenn man sieht, wie Eltern gezielt in Stadtvierteln wohnen oder irgendein kleines Zimmer noch mieten, damit ihr Kind in die entsprechende Schule gehen kann. Das sind Phänomene, die es in Deutschland ja auch gibt, aber nicht in diesem Maß, weil sagen wir, der Königsweg einer gymnasial-akademischen Bildung in Frankreich viel ausgeprägter ist. In Deutschland gibt es eben tatsächlich Alternativen, nicht nur im Bereich der Berufslehre, sondern es gibt halt auch nicht ein paar wenige Universitäten, die den Zugang zu diesen großen Positionen auch ermöglichen. Subsidiarität beinhaltet natürlich auch anderes. Und da würde ich tatsächlich aber zu dem zurückkommen, was wir anfangs gesagt haben. Es gibt die staatlichen Behörden, sind überzeugt, und die meisten Franzosen, glaube ich, auch sind überzeugt, dass der Staat diejenige Institution ist, die am ehesten eine gerechte und auch für den Zusammenhalt angemessene Verteilung der entsprechenden Ressourcen, sei das in Bildung, in anderen Bereichen, ermöglichen kann, während alles andere letztlich auf Privilegien, auf die Bevorteilung einer bestimmten Gruppe hinauslaufen würde.
Ich würde als letzte Frage zum Schluss gerne nochmal in die Zukunft schauen. Thomas Mann sprach in den Betrachtungen eines Unpolitischen von der deutschen Kultur gegen die westliche Zivilisation. Heute kann man, ja, man kann das so sehen, glaube ich, wirken beide Länder, Deutschland und Frankreich, oft wie gefangen in ihren Traditionen. Frankreich leidet an einer Überforderung des Zentralstaats, wenn man sich die Proteste anschaut, jetzt auch die politischen Probleme im Parlament aktuell. Deutschland leidet an der Schwerfälligkeit, wird immer wieder kritisiert seines Föderalismus. Ja, es ist immer eine ungeliebte Frage für Historiker, aber welches dieser beiden historischen Modelle ist aus Ihrer Sicht resilienter für die Krisen des 21. Jahrhunderts und für die vielen Probleme, die da in den kommenden Jahren auf uns zukommen werden?
Ja, Sie sind ja mit Thomas Mann eingestiegen. Das nutze ich jetzt, um zu sagen, dass man diesen Konflikt, diese Gegenüberstellung ja heute eigentlich sich nicht mehr vorstellen kann. Also auch kulturelle Prägungen ändern sich. Und diese, ja nicht erst mit dem Ersten Weltkrieg, aber durch den Ersten Weltkrieg sehr zugespitzte Gegenüberstellung, hat sich überlebt und ich glaube, in Deutschland sind heute, naja, ich sage mal, die meisten Leute froh, zur Zivilisation zu gehören und würden das auch für sich vereinnahmen. Das sind nicht zeitlose Prägungen, sondern im Prinzip auch das, was wir jetzt machen, sind ja sehr im Moment gefangene Analysen, Überlegungen über die Entwicklungen. Meine Tendenz wäre schon zu sagen, Frankreich kann auch im 21. Jahrhundert nur französisch regiert werden und Deutschland kann nur deutsch regiert werden. Und was das ist, ist so ein Zusammenspiel zwischen Traditionen, auf die man zurückgreifen muss. Schon nur deswegen, weil eben, Sie haben es gesagt, die Funktionseliten, aber auch die breite Bevölkerung hat gewisse Handlungsweisen, gewisse vertrauenserweckende Verfahren, gewisse Strategien, wo, welche Schulen sollte ich besuchen und so weiter, gelernt. Und da kann man, wenn man das umstürzt, dann kommt man in die Situation der Französischen Revolution, in die Situation der Russischen Revolution, dass es sehr schwierig ist, hier in vernünftiger Zeit umzulernen und entsprechend große Verluste, nicht zuletzt an Menschenleben, mit sich bringt. Also werden die Systeme, die sich einigermaßen bewährt und einigermaßen vor allem auch etabliert haben, die ändert man nicht von einem Tag auf den anderen, indem man aus Franzosen Föderalisten und aus Deutschen Zentralisten machen, weil die das nicht wollen und weil das sehr aufwendig ist. Zugleich, und deswegen auch eben der Hinweis auf Thomas Mann vor 100 Jahren, zugleich verändern sich natürlich die Umweltvoraussetzungen, die Gesellschaften selbst verändern sich und man reagiert damit auch 2025 auf andere Phänomene als 1955, als man halt mit einer Kriegserfahrung, mit einem deutschen Zentralismus und so weiter auch gewissen Hinsicht abrechnen musste und auch die Chance hatte, von Null anzufangen. Das gilt für Frankreich ein bisschen weniger, aber auch da enorme Kriegsverluste, Ähnliches. Das sind die Gelegenheiten, wo es viel einfacher ist, auch neu zu denken aus der Krise und nicht aus der relativen Zufriedenheit, die ich auch jetzt noch durchaus feststellen würde. Also wenn Sie in Frankreich ein föderalistisches System errichten wollen oder in Deutschland ein zentralistisches, dann müssen Sie auf den nächsten Krieg warten oder auf die nächste Kriegsbewältigung oder sagen wir große Krisenbewältigung. Es gibt ja auch andere mögliche Krisen als nur Kriege in einer Gesellschaft, wo die Besitzstände so gut verteidigt werden können, dass man Reformen blockiert, kann man da die großen Sprünge nicht tun. Aber Ihre Frage ist ja ein bisschen grundsätzlich, sollte man das überhaupt? Gibt es hier einen richtigen Weg der Unbesehen, der Genese? Kann man aus Paris Bonn machen? Gab mal in den 50er, 60er Jahren diese Gegenüberstellung und aus französischer Sicht fast ungläubig, dass man aus Bonn eine Bundeshauptstadt machen könnte. Paris ist ja, nicht mal Berlin ist sozusagen auf der Stufe von Paris. Hier gibt es kein Rezept. Es gibt aber ein gemeinsames Lernen. Und ich würde denken, dass das schon etwas ist, was auf den europäischen Ebenen passiert. Wir haben jetzt ja auf Deutschland und auf Frankreich fokussiert. In gewisser Hinsicht der Elefant im Raum waren schon die angloamerikanischen Erfahrungen und Verfassungstraditionen. Ich würde aber fast wichtiger jetzt für die EU oder mindestens ebenso wichtig einfach zur Kenntnis nehmen und damit umgehen, was in Südeuropa, vor allem aber auch in Ostmitteleuropa, auch Skandinavien, an Vorschlägen da ist. Also Deutschland muss nicht am französischen Wesen genesen und Frankreich nicht am deutschen, aber beide könnten am europäischen Wesen genesen. Das bedeutet aber dann doch auch entsprechende historische Erfahrungen, entsprechende rechtliche, staatsrechtliche Verfassungserfahrungen auch irgendwo ernst zu nehmen. Weshalb ticken die Ungarn so, wie sie ticken? Das sind ja Fragen, die wir uns selten stellen und dann relativ schnell beiseite wischen, weil da kein Montesquieu und Rousseau dahinter stecken, sondern wie wir denken, Politiker, die uns nicht immer unglaublich sympathisch sind. Aber wenn hier Formen gefunden werden sollen, die zukunftsträchtig sind, dann würde ich sagen, sollen das Europäische sein.
Manchmal höre ich das abwertende Wort, die in Bonn. Das erinnert mich daran, dass früher einmal gesagt wurde, die in Berlin. meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, die in Bonn sind nur die sichtbaren, die an erster Stelle sichtbaren Träger der parlamentarischen Demokratie. Aber das ganze Volk, ich wiederhole es nochmals, jeder an seiner Stelle muss Träger der parlamentarischen Demokratie sein. Das gilt für Jung und Alt, für Männer und Frauen. Ich habe öfters empfunden, dass Frauen für politische Fragen ein viel größeres Verständnis seien als Männer. Aus einem Grund, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, der sehr einfach ist, weil sie unmittelbarer denken und empfinden als der Mann und weil manchmal doch beim Mann mehr als bei der Frau der persönliche Erfolg an erster Stelle steht und nicht das allgemeine Wohl.